Morgen, Ramona.
Morgen, Hagen. Alles gut bei dir?
Weißt du, das mit dem Bahnstreik, das ist echt ärgerlich.
Ja, aber du machst doch heute Homeoffice.
Ja, aber heute Abend hätte ich mal wieder Zeit und Lust gehabt für ein bisschen Rundentaktik.
Ja, und?
Na, mit dem Streik, da kann ich doch gar keinen Zug machen. Einen wunderschönen Montagmorgen, ihr lieben Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr aus dem Wochenende es wieder geschafft habt, hierher zu finden auf Gamers Global, wo wir euch bei der Einfahrt in den GG-Bahnhof herzlich begrüßen. Und wir, das sind nicht nur ich, sondern auch Ramona.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Wunderschön, dass wir uns beide hier wieder zusammengefunden haben. Du bist gut durchs Wochenende gekommen.
Ja, ich bin sehr, sehr gut durchs Wochenende gekommen. Das, was ich mir vorgenommen habe, hat nicht funktioniert, dafür andere Dinge. Denn ich wollte ja eigentlich malen, zwar digital. Es wurde dann aber malen auf Leinwand, mehr oder weniger.
Aber malen hat schon mal geklappt, sehr gut. Auf
Ja,
Leinwand, spannend,
Leinwand, ja.
spannend.
Mein Nachbar ist ja Künstler. Und deswegen ist der auch öfter mal hier im hiesigen Künstlerhaus. Das ist nämlich, ja, vielleicht 200 Meter die Straße runter. Da gibt es nämlich die Keppel Villa. Und
Moment, eine Villa, die ein Kunsthaus ist, in Schwandorf.
ja, genau, nicht in Schwanthal.
Ja, das verstehe jetzt nur Leute, die dem Woschka gehört haben, dass ich immer den Namen falsch gesagt habe letztes Mal. Ja, okay.
Aber genau, also wir haben in Schwandorf tatsächlich ein Künstlerhaus, in dem auch regelmäßig Ausstellungen zu besuchen sind. Und das ist eben die Kebbel Villa. Und da angeschlossen gibt es zum einen einen Stadl, das ist jetzt was ganz Bayerisches, das ist eigentlich eher so ein Veranstaltungsort. Und wiederum da daneben gibt es die Künstlerkolonie. Und da sind zwei Ateliers drin und ein Wohnhaus. Und tatsächlich laden wir übers Jahr hin immer mal Künstler ein, von überall aus der Welt, das ist international. Die sind dann da für eine Woche oder zwei, ich glaube eher eine Woche. Produzieren dann in diesen Ateliers Kunst und du kannst dann sozusagen am Sonntag, bevor sie wieder abfliegen oder abfahren, kannst du dir ansehen, was sie da produziert haben. Und in einem so einem
Wow.
Atelier haben wir gemalt zusammen mit anderen interessierten Künstlern aus der Region und es war eigentlich ganz nett, ja.
Okay, also hat da die Villa mit den Ateliers und der Wohnung und ihr wohnt nur die Straße runter, seid auch Künstler, also könnt ihr ja quasi euch schon dazu zählen zu dieser Künstlerkommune dann einfach.
Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe da letztes Jahr auch ausgeholfen bei den. Also es geht ja noch weiter. Es sind ja nicht nur die Veranstaltungen da. Es gibt ja auch zweimal im Jahr, das nennt sich Malen im Park, weil zwischen der Villa und dem Stadel und der Kolonie ist ein kleiner Park. Und da wird dann zweimal im Jahr aufgebaut und dann läufst du dahin als Künstler, als Maler oder ja, wenn du dich halt mit für Ölmalerei interessierst. Kaufst dann dort deine Leinwand oder eben deine Leinplatte und dann darfst du da malen und kriegst sozusagen die Farben ausgegeben. Und das ist eigentlich, also es hat sich halt über die Jahre eine wirklich schöne kleine Gruppe gebildet aus Älteren, aus Jüngeren. Es ist eigentlich sehr durchmischt eigentlich und es macht Spaß, weil du halt mit anderen Menschen zusammen irgendwas malst. Also die malen natürlich nicht in dein Bild rein, aber du hast halt die Gesellschaft dabei.
Ja, nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich erinnere mich auch von einer sehr guten Freundin immer, die jede Woche neu begeistert war, dass wo sie dann mal ihre Drink and Draw Gruppe gefunden hatte oder auch andere Sachen einfach immer, wo es darum geht, dass man auch zusammen irgendwo ist und da sich auch ein bisschen gegenseitig kreativ befeuert oder einfach zusammen Sachen macht und dadurch ist das dann noch mal eine ganz andere Geschichte, ne? Okay, spannend. Dann haben wir jetzt einen Eindruck bekommen, sehr schön vom bewegten künstlerischen Leben in Schwandorf. Und du hast jetzt bei dir die Leinwand, wirst du noch benebelt von irgendwelchen Dämpfen, die aus hochwertigen Farben da aufsteigen bei dir?
Nee, tatsächlich nicht. Also zum einen, es ist natürlich jetzt ökofreundlicher, weil das wasservermalbare Ölfarben sind. Das heißt, du sparst dir Terpentin. Das ist schon mal ein großes Bonus, also
Ja, aber
ein
dann allein und nicht mal den Terpentinrausch dazu, dann wird es ja auch ein bisschen fad, nicht?
Naja, naja. Nee, und Nee, und tatsächlich, das ist gar nicht mehr so nass. Das ist schon ein bisschen feucht ist es halt noch, aber das ist ja normal.
Also ist noch am Trocknen, ist noch am Trocknen.
Genau, das ist noch am Trocknen.
Okay, und das, mein klischeehafter Rateversuch wäre jetzt, du hast viel Rot genommen und obwohl nicht Space Marines findest du ja, glaube ich, noch relativ langweilig aus dem Warhammer 40k-Universum. Aber du hast du daraus was gemalt, oder?
Nein, ich habe ein Schiff im Sturm gemalt.
Also
Ja.
doch eher blau und dunkle Töne.
Genau, also das, also ja, dunkle Töne, viele Wellen, viel Schaum auf den Wellen und halt eben dann dieses Schiff in der Mitte. Fast in der Mitte.
Und ein Blitz, der über den Himmel zuckt, bitte auch, oder?
Ja, vielleicht mache ich den noch rein. Also, das ist, ich muss erst mal gucken. Also ganz fertig ist es auch noch nicht. Aber
Noch nicht alle
ja.
Schichten drauf, okay.
Nee, ach, du kannst in Öl kannst ja ewig weiterarbeiten. Das ist ja, du hast ja fast unbegrenzt Möglichkeiten damit.
Schön, schön. Einfach jetzt dann noch ein Schiff im Sturm. Es kann natürlich sein, ein moderner Riesentanker. Es kann natürlich auch so ein Segelschiff sein. Wofür hast du dich entschieden?
Natürlich ein Segelschiff. Also, wenn
Yeah.
dann müssen da schon die Seile fliegen und die Segel im Idealfall schön voll im Wind stehen. Ja, das macht dann Spaß.
Ja, das trifft meine Ästhetik. Sehr schön, sehr schön. Ach, du hast ja Sachen gemacht, du warst tätig und ich habe gedacht, ich habe was geleistet,
Jetzt
weil ich
erzähl.
hartnäckig geblieben bin. Heute macht ja der Wii U eShop und der 3DS eShop dicht.
Was?
Und ja.
Ach so, die E-Shops dazu. Ja, ich war gerade so
Ja.
ganz, ganz verblüfft. So, hä, Moment, haben die nicht erst aufgemacht und dann so, ach ja, nee, Sekunde, andere Generation.
Genau, nicht Switch-Besitzer, keine Sorge, aber auf Wii U und eShop werden jetzt die Shops wirklich, auf Wii U und 3DS werden die Shops wirklich abgestellt. Und da hatte ich dann gestern noch mal kurz überlegt, ich glaube, ich muss mich auch beim Klaus bedanken, weil ich hatte das bei unserer Shoutbox auf Gamers Global tatsächlich zuerst noch mal gesehen, dass sie am Morgen, also beziehungsweise gestern Morgen, heute der Stichtag ist. So, und dann saß ich gestern da und dachte, Moment, jetzt gucke noch mal, ob du nicht irgendwas verpasst. Und tatsächlich hat es dann angefangen mit der Wii U, dass ich dachte, oh, da gab es doch NES Remix 1 und 2. Das gab es doch dann gar nicht als physische Version. Das ist ja nur digital. Das heißt, es ist ja dann wirklich weg. Und das sah ja ganz lustig aus. Ne, mit diesen alten NES-Spielen, die dann zu wie so WarioWare kurze Challenges umgearbeitet wurden. Teils mit quasi, dass plötzlich Link in Mario rumspringt und so. Das tut dir vielleicht dann doch leid, wenn du es nie gespielt hast. Holst es dir mal. Das war dann aber schon schwierig, weil um Guthaben auch da zu haben in den Shops, musst du es quasi auf der Switch aufladen oder im Browser und dann dasselbe Konto verbunden haben auf Wii U und 3DS.
Okay.
Und gestern war dann mein Problem, dass die ganzen Bezahlmöglichkeiten immer rumgesponnen haben. Mit meiner Kreditkarte war wieder irgendwas mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit der App, frag mich nicht, was da los war. Und PayPal hat immer abgebrochen. Ich glaube, weil ich zwischendurch einfach auf mehreren Geräten halt gerade im E-Shop unterwegs war. Und dann musste ich da mich eine Weile durchbeißen, hatte das dann bei der Wii U geschafft. War zufrieden mit mir und dann dachte ich, jetzt klappst du doch noch mal den 3DS auf, weil ich nämlich auf der Wii U in meine Wunschliste geschaut hatte und clever wie die sind, sind da auch die Sachen aufgetaucht, die ich in meinem 3DS auf die Wunschliste gesetzt hatte. Und dann fiel mir ein, ach ja, Mensch, Weapon Shop de Omas, das war doch dieses Factor 5 Ding und ich habe ja so eine Schwäche für Videospiele, wo man nicht den Held spielt, sondern zum Beispiel den Item Shop Verkäufer oder den Tavernenbesitzer und den Trankladenbesitzer und dann hat man immer die Interaktion mit den eigentlichen Helden und in Weapon Shop de Omas ist ja eigentlich ein Rhythmusspiel mehr oder weniger, wo du ein Schmied bist und dann halt die Schwerter machst und sonstigen Waffen und dann erfährst du den, wie es den Helden so gegangen ist mit deiner Waffe, ob die kaputt gegangen ist und ob es die noch gibt, quasi hinterher. So, und dann da, ja, komm, das nimmst du noch mal mit. Und dann bin ich froh, dass ich geschaut hatte, weil ich hatte zwar von der wunderbaren Phoenix Wright-Reihe, wusste ich noch, Dual Destinies auf dem 3DS gekauft, noch nicht gespielt übrigens, aber gekauft schon mal.
Ja, das ist
Und
der
dann gab es
alte
ja aber
Fluch.
noch eine Fortsetzung, nämlich Spirit of Justice. Und die gab's beide auch nur außerhalb Japans, halt digital. Die gibt's nicht physisch. Und das heißt, dann hätte ich beinahe, also klar, gibt noch Emulation und ich hätte jetzt, ich sag mal, weniger fauler Mensch könnte sich denken, gut, wenn du da in eh nichts mehr offiziell kaufen kannst, ist mal Zeit, das Gerät zu cracken, aber da fehlen mir die Nerven gerade für. Ich habe dann lieber die Sachen nochmal gekauft. So. Und von daher habe ich mir das Phoenix Wright noch geschnappt und noch andere Sachen von meiner Wunschliste, inklusive eine Sache war tatsächlich reduziert und zwar so eine Visual Novel-Reihe über übersinnlich begabte Menschen, die Rätsel lösen. Die Parascientific Escape-Reihe. Und das waren drei Teile, die immer besser wurden, wohl von Teil zu Teil, die es auch nur, nicht auf Steam oder so, nur digital für 3DS gab. Und die waren alle auf 1 € runtergesetzt von, also normal kosten die auch nur 5 €, ja. Aber
Ja.
da war ich da auch zufrieden mit mir und hab gedacht, ich hab was geschafft, weil ich daran noch gedacht hatte und jetzt noch 8 Spiele habt, die ich irgendwann mal spielen
Also
muss.
Hagen, du warst quasi in einer Art Shopping-Spree, ja?
Ja, das Torschlusspanik, also ganz beispielhaft, nehmt euch kein Beispiel an mir, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder in die Heimat fahre, für Zugfahrten nehme ich mir immer wieder gern eine Vita mit oder den 3DS und dann weiß ich jetzt auf dem 3DS, was ich spiele. Oder meine Frau, die ist ja auch ganz auf den Geschmack gekommen bei Phoenix Wright und dann haben wir jetzt ja dann auch noch 2 Titel, die wir auch nachholen können zusammen. Da freue ich mich doch drauf.
Ja, ich meine, ist ja trotzdem cool. Ich meine, das ist ja immerhin erfolgreich gewesen, auch trotz Kampf mit dem Bezahlungssystem.
Das hat sich auch hingezogen. Ne? Also da
Ja?
waren dann schon zwischendurch, hatte ich mir dann einfach, muss ich den Umweg gehen, dass ich mir eine Geschenkkarte gekauft habe mit eShop-Guthaben und dann hat das aber halt gedauert, bis die E-Mail kam damit. Da habe ich zwischendurch dann erstmal Tabu gespielt, XXL mit der Frau und den Schwiegereltern und nachdem die erste Runde fertig war und wir gesagt haben, mach mal Pause, dann nochmal die Mails geguckt und ach, jetzt ist er da. Und schau mal hier, ganz stolz, habe ich gezeigt, da, Phoenix Wright legt jetzt runter. Ja, es ist sehr schön, wenn man da verständnisvolle Menschen in seinem Leben hat, die nicht nur mit toten Augen nicken und sagen, So, und weil ich gerade noch bei Zugfahrten sah, war, möchte ich sagen, also ne, der Gag war jetzt und des Gags wegen, ich möchte mich jetzt nicht anschließen, dem allgemeinen Tenor, der ja sehr viel meckert über den Streik, aber wenn es halt Verhandlungen voranbringt oder auch nicht. Also es ist aus meiner Warte schien es so, als wäre der Streik jetzt nicht aus dem Himmel gefallen, sondern weil halt Verhandlungen nicht vorankriegen und was so bei der Deutschen Bahn gerade läuft, ist ja eh auch ein bisschen seltsam anmutend, überall Probleme, aber Vorstandsgehälter erhöhen und so weiter. Aber es ist natürlich sehr doof für Leute, die jetzt länger was geplant hatten. Also ich bin froh, dass ich heute nicht irgendwo fliegen musste oder so.
Ja, also ich bin da auch mit was aufgewacht heute Morgen, da musste ich ja drüber lachen, dass ich habe die Twitter-Perlen abonniert. Und da hat tatsächlich jemand geschrieben, warte mal, wie war das nochmal? Ja, ich werde doch auch nicht so gut bezahlt und mecker nicht rum. Und dann unten drunter, das ist die deutscheste Aussage, die ich je gelesen habe.
Ist eher ein Argument gegen den Menschen selber als für ihn, ja. Also wenn ihr
Geil,
meint, ihr werdet schlecht bezahlt und die ihr kennt auch, die denselben Job machen, dann schließt euch mal vielleicht zusammen mit den Leuten, die denselben Job machen und schaut, ob das nicht anders geht. Ja. So, und weil mir dazu jetzt keine Überleitung einfällt, spare ich die mir und wir sagen, Ramona, wir sind durch mit unseren Wochenenderlebnissen, kommen wir zur Sonntagsfrage.
genau, die Sonntagsfrage war: Welche Fassung interessiert euch bei Multiplattform-Titeln am meisten?
Hättest du da was gedacht, was bei dir oder was hättest du angekreuzt davon, sagen wir es so?
PC. Ich hätte wirklich den PC angekreuzt.
Das wundert mich jetzt nicht, weil ich ja weiß, dass du privat ja gar nicht so auf Konsolen unterwegs bist.
Ja, ich meine, wir hatten es ja schon mal. Ich bin ja so ein bisschen. Also, es tut mir leid für alle Günther. Ich bin halt einfach total der Gamepad-Günther.
Nix gegen meinen Onkel. Aber
Nein, natürlich nicht.
jetzt dann aber die Frage, Ramona, was denn mit der Switch? Wäre die jetzt auf Platz 2? Weil du kannst ja nicht guten Gewissen der Mutti da was geben auf der Switch, der die Switch vereinnahmt und dann ist das am Ende ein schlechter Port.
Ja, das ist richtig. Also PC, Switch und dann kommt tatsächlich der Rest. So ist es bei mir aufgebaut.
Okay, weil das hätte ich, frage ich mich dann doch, wir kommen gleich zu den richtigen Ergebnissen. Ich hätte gedacht, dass die Switch weiter oben steht, aber es ging ja darum, was ist am wichtigsten und vielleicht ist dann doch die Switch bei all ihrer Verbreitung eben doch oft die Zweitkonsole. Aber für mich ist es halt immer die Plattform mit, wo es mich auch interessiert, ob es denn gut genug ist im Vergleich zu anderen Versionen, die es gibt. Wie zum Beispiel, ich habe ja im letzten Woschka von Signalis viel geschwärmt und dann habe ich mir überlegt, hole ich es mir jetzt auf PS4 physisch oder auf Switch und dann war ich halt froh, dass es da Reddit-Leute gab, die sich darüber unterhalten haben, weil auch wenn das jetzt so ein Spiel ist mit so einer PS1 Retro-Optik, gibt es tatsächlich visuelle Effekte, die fehlen auf der Switch, einfach damit das da performanter läuft mit seinen 30 Frames und auf PS4 läuft es halt mit 60. Das wäre mir jetzt nicht so wichtig gewesen, die Frames alleine, aber dass da Spiegelungen und manche Schatten fehlen, das macht halt schon was aus für die Stimmung von dem Ding.
Ja, das stimmt. Wobei eins meiner Kaufkriterien für Switch ist tatsächlich, wie gut ich's Handheld auch spielen kann und wie gut ich damit halt zum Beispiel in Reisen oder in Reisen. Mein Gott, es geht schon wieder los. Es ist schon wieder Montag. Wie gut ich. Nein, wie gut ich dabei auf Reisen halt auch spielen kann. Also da. Bevorzuge ich eigentlich eher ein Spiel, das auch für die Switch gemacht ist oder mit dem Hintergrund der Switch erdacht ist, sagen wir es mal so, und dann erst auf andere Plattformen geht. Aber gut, das ist auch,
Ja,
naja.
die holen da halt auch mehr raus. Also wird ja auch spannend, zum Beispiel zum Tears of the Kingdom, wie das da nochmal wirkt. Das neue Zelda meine ich natürlich. Aber gerade die Switch ist halt auch so eine hervorragende Indie-Konsole für mich, ganz einfach.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wollen wir dann mal die Frage auflösen?
Nö, ich dachte, wir gehen jetzt weiter
Ach so, ja,
zur
dann,
Wochenvorschau.
okay.
Nee, gut, also die jetzt sehr viel besprochene Switch kommt in der Umfrage selbst nur auf den 5. Platz mit 7%. Noch hinter ist mir nicht so wichtig, auf welcher Plattform getestet wird, mit 8. Und dann haben wir die Top 3. Und zwar auf Platz 3 die Xbox Series Konsole mit 14%. Da hätte ich vielleicht noch X und S sogar trennen können. Egal, die PS5 mit 22% und PC, sage und schreibe, 49%. Und das bestätigt ja auch meinen Eindruck, den ich hatte. Das wäre doch auch eine sehr PC-ige Community hier haben. Jetzt wäre noch interessant gewesen, wenn ich Steam Deck als eigene Plattform verstanden hätte, aber ich weiß ja schon, dass es auch durchaus, ich denke, überproportional viele Steam Deck-Interessierte gibt in der Community.
Ja, inklusive mir selber, weil das Steam Deck, es wird langsam wirklich interessant. Das liegt aber eher daran an der Zahl meiner Steam-Spiele.
Ja, ich würde sagen, ich liebe ja Visual Novels, wenn ich mal so die Zeit und Muße dafür habe und ich will das dann aber, weil ich halt von 3DS und Vita dann so verwöhnt war, ich möchte das nicht mehr am PC spielen, da habe ich zu wenig Sitzfleisch, ich liebe das damit rumzuliegen und das in der Hand zu haben und deswegen überlege ich mir auch ein Steam Deck, aber das wäre dann noch hinter der PSVR 2 und so imaginär noch vor PSVR 2 und Steam Deck wäre der Punkt auf der Liste darüber, eine gedankliche Sperre meines Kontos mit Verweis auf die Liste meiner gekauften und noch nicht gespielten Spiele, der auch wichtig wäre in der Hinsicht. Von daher.
Das wäre doch mal witzig, so eine intelligente Kontoführung, die dann einfach fragt, so hast du das, was du dir gekauft hast, schon mal benutzt? Nein, dann gibt's nichts Neues.
Du, wenn das Hirninterface kommt, das neuronale, der Gabe Newell hat es ja schon vorhergesagt, und dann verwickelt sich das noch mit Metaverse, wie immer es dann aussehen wird, und so AR- und VR-Technologie, dann kommt die App, die sagt, wenn ich X kaufen möchte, blende mir bitte als Pop-up ein die Zahl der Spiele, die du noch spielen willst und schon gekauft hast, aber die noch nicht gespielt wurden.
Genau, und für den Betrieb kostet das Ding dann monatlich 3 € oder so. Es.
Nee, noch niedrigschwelliger. Einfach, da wird's viele Leute so 99 Cent im Quartal oder so. Ich sollte mir jetzt schon jemanden suchen, der das für mich zusammenprogrammiert, damit wir da direkt dabei sind, bei jeder Plattform in die Richtung, die es mal geben wird.
Wie wirst du die dann nennen? Das wird dann witzig.
Das wird, es muss irgendwas mit einem Meme zu tun haben. Vielleicht so Shut up and save your money oder so.
Ja, das wär's.
So, alles schon getrademarkt, Leute. Es gibt hier nichts zu hören. Bewegen wir uns weg von meinen grenzgenialen Ideen. Und wir wissen, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die ist eh immer am Verschwimmen. Kommen wir also lieber mal zu unserer genialen Wochenvorschau. Die beginnt am Montag mit dem Momoka. Ja. Und darauf folgt am Dienstag zum Thema PC ein Technikvergleich von mir. Ist da angedacht, wir versuchen es möglich zu machen, nämlich zu Last of Us Part 1 in der PC-Version. The Last of Us, das Remake oder die grafische Überarbeitung auf Stand von dem zweiten Teil, ist ja auch egal. Last of Us, das erste Mal auf dem PC, so oder so, in welcher Form auch immer. Und das schauen wir uns an in technischer Hinsicht. Ja. Und warum ich nochmal sage, wir versuchen es zu schaffen, ist, dass aktuell noch kein Key da ist. Das beschäftigt uns auch gleich nochmal bei einer User-Frage. Von daher gehen wir erstmal weiter zum Mittwoch und da sehe ich einen großen Krieg. Hilfe! Also es geht natürlich nicht um irgendwie aktuelles Zeitgeschehen, Klopf auf Holz, sondern um einen neuen Titel von Petroglyph, nicht wahr, Ramona?
Genau, und zwar The Great War Western Front. Ja, und mehr. Was gibt's dazu mehr zu sagen? Also, es geht um den Ersten Weltkrieg, also beziehungsweise The Great War spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs und bringt euch auf das Schlachtfeld der Westfront direkt. Und dort könnt ihr entweder als französische, englische oder amerikanische Truppen spielen gegen die deutschen und österreichischen Truppen. Und genau, und es wird sehr, wie soll ich sagen, grabenlastig, weil es ist ja auch ein sehr
Stellungskrieg halt, ne, und so Artillerie und Gräben erobern und sowas. Also es wird schon ein eigenes Ding, weil sie das auch ernst nehmen, ne? Habe ich richtig verstanden. Ne?
Sehr ernst. Und das ist auch das, was man, glaube ich, in den Previews bisher schon gesehen hat, ist, dass sie sich auch auf historische Ereignisse beziehen. Und das finde ich persönlich eigentlich ganz spannend, weil es halt doch nochmal so ein bisschen erklärt, warum das damals eigentlich so schlimm war und so tragisch war und was das Problem war und wie sich der Krieg eigentlich verändert hat von den Kriegen, die du vorher hattest, dann mit diesem Zwischenschritt, was heißt Zwischenschritt, mit dieser neuen Technologie, Panzer, Schusswaffen, dass du plötzlich Graben hast, wie du das eigentlich alles aufgebaut hast und ja, also das
Thema. Ja, beziehungsweise ja, erste Schnellfeuerwaffen in dem Sinne auch, ne? Das wird spannend, dass du das so sagst. Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, dass sie das auch versuchen rüberzubringen dann, weil man hat ja mal dieses Distanzierte bei Strategie. Es ist ja letzten Endes, ne, deine Truppen, die du da hast, die sind Assets, um irgendwelche abstrakten Ziele zu erreichen. Aber wenn sie, sage ich mal, dieses schon groß angelegte Sterben, also dieses massenweise Verrecken und auch Truppen verheizen, einfach im Ersten Weltkrieg sogar ein bisschen rüberbringen, das ist ja auch spannend. Da bin ich umso mehr gespannt, was du uns dann am Mittwoch erzählst in deinem Video- und Texttest. Donnerstag geht's dann weiter mit den neuen Hengstchroniken. Der Michael hat wieder in die Tasten gehauen und ich habe vermutlich auch am Donnerstag dann auf Zombie-Schädel gehauen und zwar in einer neuen Viertelstunde, die sich befasst mit der frisch erschienenen, also letzte Woche glaube ich, aber noch nicht so lange her, dass es erschienen ist, PSVR-2-Fassung von The Walking Dead Saints and Sinners 2 Retribution, wie es, glaube ich, komplett heißt. Ich glaube, Chapter 2 Retribution, auf jeden Fall die Fortsetzung zu einem Survival-VR-Spiel, was ich ja sehr gelobt habe beim ersten Teil, weil es einfach wirklich eine sehr schöne VR-Erfahrung war mit sehr schönen Details, was die Zombies anging und wie die interagieren mit anderen NPCs und so weiter. Weil wenn NPCs gestorben sind, die sind ja dann auch irgendwann zu Zombies geworden. Ganz viele tolle Sachen und von daher freue ich mich wirklich auf die Viertelstunde und hoffe, von der Freude bleibt auch was übrig und kommt bei euch an. Und apropos, wir kommen dann auch an beim Ende der Woche mit dem Woschka. Wir haben aber auch hier und da noch andere Themen so am Kochen. Da hört ihr vielleicht auch diese Woche noch was, aber keine Gewähr und daher noch keine Ankündigung jetzt fest. Zum Thema Technikvergleich Last of Us fällt mir noch ein, dass ich ja letzte Woche auch den zu Resident Evil 4 gemacht habe. Der kam zu etwas fortgeschrittener Stunde, weil das war so ein Fall von auf Arbeit oder im Büro rendern drücken und dann zu Hause erst freischalten. Deswegen kam der so spät. Aber falls der für euch untergegangen sein sollte aus irgendeinem Grund, ist interessant. Also gerade die PS4-Fassung von Resident Evil 4 Remake hat auch gewisse Schauwerte, sag ich mal, aber eher so kurioserweise, weil man muss es halt noch irgendwie zum Laufen bringen auf dieser alten Hardware. Und da ist es auch spielbar gut, das möchte ich nicht sagen. Aber es wurden da schon Kompromisse gemacht, zum Teil, dass auch dann Texturen sehr spät nachladen oder auf der Basis PS4 einfach dauerhaft so aussehen, wie eigentlich sollte das nur so aussehen, wenn du sehr, sehr weit weg bist und das gar nicht richtig erkennst, was das ist. Und dann stehst du halt davor und erkennst immer noch nicht so richtig, was es ist. Tja. Wunderwelt der Technik.
Ja, aber also ich habe mir diesen Technikvergleich ja auch angeguckt. Ich finde es schön, dass man es auch mal wirklich gut sehen kann, was da so die Unterschiede sind, weil das ist nämlich so mein privates Problem, dass ich manchmal so zwei Bilder nebeneinander sehe und dann ist so Technikvergleich und ich denke mir so, ja, was jetzt? Hä? Ist das Wimmelbild?
Ja. Das ist auch manchmal die Herausforderung, wenn man halt Szenen aufgenommen hat und man hat so, sich so gedacht vorher beim Aufnehmen, ja, da ist doch was anders. Und dann hältst du sie neben anderen und denkst, oh, doch gar nicht so anders, wie es so auf dich erst gewirkt hat. Und dann entdecke ich wieder ganz woanders, ganz andere Sachen. Aber das wirft dann manchmal natürlich auch ein bisschen den Plan für so Bögen um, wie man da Sachen zeigen wollte. Also ist auch immer eine spannende Geschichte beim Machen der Technikvergleich. Und ich wachse ja auch da dran. Ich habe mir ja über diese Videos erst so Technik-Know-how auch mit angeeignet. Auch eine spannende Geschichte. So, ja. Freunde, und was natürlich auch diese Woche noch passiert ist, dass es in Ishin weitergeht, Like a Dragon Ishin, so heißt ja jetzt die Reihe, und also ich finde, man kann eigentlich auch jetzt noch einsteigen, ne? Also Grundgeschichte ist, unser Protagonist Ryoma, sein Vater ist tot, irgendwer von der Shinsengumi, dem Eingreiftrupp des Shoguns war es, deswegen schleust er sich jetzt da ein und darüber kam es zum Bruch mit seinem Adoptivbruder mehr oder weniger von früher, also ganz schlimm, weil der wollte einfach, hör jetzt mal auf mit der Rache, wir müssen jetzt das Land verändern, wie es der Vater noch gewollt hat zu Lebzeiten, aber er so, ne, der Mörder darf nicht frei rumlaufen und da bin ich jetzt. Und wenn ihr denkt, das klingt ja eigentlich ganz spannend, das ist auch schön gemacht von der Erzählung, möchte ich behaupten, und wenn ihr dann gleichzeitig auch Lust hättet zu sehen, wie ich Leuten für einen Finisher eine Mandarine ins Gesicht drücke und dann drauf trete und daraus Saft presse und gleichzeitig den Gegner damit K.O. haue. Oder halt mit Katana und Revolver, die also zusammen einsetze, damit der Gegner auch wirklich, wirklich tot ist. Zumindest der Animation nach. Und dann steht er doch wieder auf, wenn das für euch in einer guten Zeit klingt. Also ich bin da natürlich befangen, aber ich sag, das ist ein schönes Let's Play. Kann man sich ansehen. Schön ging's ja auch. Oder geht's auch gerade eigentlich noch zu bei Jörg mit Bannerlord? Der ist ja jetzt wirklich da fest im Sattel, wo das Spiel sich aufschwingt zu seinen interessanten großen Seiten schon seit einigen Folgen. Da ist aber, also müsste man sich noch reinhängen, damit das noch klappt mit der Staffel 4, damit die finanziert ist, bis am Mittwoch die Folge 30 erscheint. So, Ramona, sind wir fertig? Fehlt noch was?
Nee, also ich war gerade kurz davor noch zu sagen, so nein, Hagen ist nicht Teilnehmer bei der Küchenschlacht, es geht um Ishin.
Gordon Ramsay kommt nicht vor, nee, das ist Hell's Kitchen.
So. Ja, das ist Hell's Kitchen, ach, es ist so herrlich einfach. Also ich meine, es ist über 13 Staffeln mittlerweile und ich meine, 10 Jahre lang den Briten dabei, also... Er ist quasi 10 Jahre lang in dieser Show regelmäßig ausgerastet. Ich frage mich, wie er das hinkriegt. Also der muss wirklich danach ein gutes Meditationstraining haben.
Der lässt sich zwischen den Folgen in so einem Meditationstank mit Baldrian-Tee konservieren.
Genau, ja, aber
Gut, dann
ja.
hätten wir diese Frage von Ramona beantwortet. Wollen wir noch ein paar User-Fragen
Ja,
beantworten?
bitte. Und
Nachdem du
zwar.
meine geniale Brücke gerade nicht aufgenommen hast,
Nö.
Miss, kommt noch was.
Nein, natürlich nicht. Ich war gedanklich schon woanders.
Ja, das passiert vielen, wenn ich rede länger am Stück. Also, erste Frage.
Die erste Frage von Nuwanda: Warum gab es so lange schon keine SDK mehr mit Heinrich? Und zweitens, wäre denn mal ein finanziertes Let's Play mit Heinrich möglich?
So, von Nuwanda ist die Frage natürlich auf dem Stand letzte Woche, weil letzte Woche gab es ja wieder eine SDK mit Heinrich und zwar zu
Resident Evil.
Resident Evil 4 Remake und das war auch für Jörg, der ja auch geschnitten hat, ein großer Spaß. Der hat sich auch gefreut, dass wir da Heinrich wieder da hatten und es ist letzten Endes so, wir fragen Heinrich immer wieder an, aber bei ihm A, viel zu tun und dann manchmal auch B, deswegen andere Prioritäten als SDK und deswegen, ja. Was soll man machen? Zwingen können wir ihn nicht, aber wir fragen ihn immer wieder gerne und freuen uns, wenn er da wieder mit dabei ist und schauen auch ansonsten, dass wir da eine gute Mischung hinkriegen aus internen SDKs und mal wieder anderen bekannten Gesichtern. Also, aber glaubt's uns, wenn wir da wirklich dran sind und uns auch selber freuen, wenn wir Heinrich in SDKs noch dabei haben können. Ein finanziertes Let's Play. Da würde ich sagen, nee, also das einfach auch die Sache, das ist ja dann noch mehr Aufwand mit Sachen aufnehmen und am Stück. Dann ging es auch darum, wieder passt das Spiel für ihn und so weiter. Also es ist nicht realistisch, sagen wir es einfach so. Dann haben wir Joker 0222. 222222.
Genau. 0 und 3 mal die 2. Jetzt klingt es wie eine Telefonnummer.
Ja.
Okay,
Das ist
also.
seine Durchwahl.
Oh. Genau, also Joker 0222. So. GameStar schreibt, dass sie von The Last of Us PC-Fassung keinen Test zum Release am 28.03. bringen können, da Sony ihnen trotz mehrfacher Anfrage keinen Testkey gegeben hat. Habt ihr einen bekommen oder geht es euch ähnlich?
Und das war mein Foreshadowing von vorhin. Wir haben noch keinen Key. Die Ansage ist, dass wir ihn vermutlich kriegen zum Release-Tag. Und da wir aber ein Technikvideo planen und kein Test, geht es ja dann darum, Vergleichsszenen zu machen zu der PS5-Fassung, die wir schon haben. Da kann ich ja entsprechend vorausplanen. Deswegen ist da trotzdem das Ziel, euch da zeitnah einen Eindruck zu geben. Und es ist dann natürlich kein Test in der Tiefe, es ist aber ja auch ein Port, also ich werde da schon auch über die Sachen reden und auch an die Maus- und Tastatursteuerung denken.
Okay, alles klar, sehr gut. Dann möchte Klaus wissen, wofür verwendet ihr die Sonntagsfragen? Fragt ihr für einen Freund, TM, oder weil ihr daraus Entscheidungen für die Redaktion ableiten möchtet, oder weil es ein gern verwendeter Inhalt der User ist und alle quaken, wenn nichts gefragt wird?
Also so viel Quaken habe ich jetzt nicht mitbekommen, wobei ich mich schon erinnern kann, mal so an einen bisschen vorwurfsvollen Vorschlag, ob man die Sonntagsfragen nicht an User-Hände geben könnte, als glaube ich auch ein oder zweimal ausgefallen waren. Zuletzt sind sie ja ausgefallen, weil ich im Urlaub war und ihr beide ja dann auch genug zu tun hattet anderweitig. Von daher, wofür verwenden wir die Sonntagsfragen? Wir hatten sie ja ganz konkret letztes Jahr mal auch gezielt eher am Stück verwendet, auch als Aggregator für uns, für gewisses Feedback zu Sachen. Das müssen wir halt immer auch mit einer gewissen natürlich Vorsicht nehmen, weil es die Frage ist, wie viel nehmen wirklich teil und wer nimmt vielleicht nicht teil? Da sollte man auch dran denken. Vielleicht auch schon, bevor man die Frage online stellt und bevor man nochmal in sich geht, bevor man die Antwortoption ansieht. Also es ist ein Mix aus beiden. Also natürlich manchmal sitzt man auch da und denkt so, ja, irgendwie so der Funke ist noch nicht dafür, was, wo wir richtig viel draus ziehen können. Dann machen wir mal etwas Unverfänglicheres oder vielleicht auch mal ein bisschen was Lustiges, einfach was ist. Und wir freuen uns natürlich, dass es da trotzdem Woche für Woche auch immer so einige Kommentare drunter gibt. Die Frage diese Woche war durchaus aber auch interessant für uns, wenn es darum geht, für Multiplattform-Titel da, sag ich mal, Daten abzugleichen, die wir jetzt aus YouTube ablesen können mit von dem, was wir da von euch zurückkriegen. Das kann ich mal so sagen. Genau. Und den Abschluss bildet dann Toxoplasma. Welches bisher ungenutzte Setting würdet ihr euch für ein Spiel wünschen und was für ein Genre stellt ihr euch damit idealerweise vor? Ramona?
Oh Gott, das war die Frage, die ich gerade schon an dich geben wollte und dann noch überlegen, während du antwortest. Aber jetzt
ich mache auch gern den ersten, wenn du gerne noch ein bisschen Bedenkzeit möchtest.
Also ungenutztes Setting finde ich schwierig, weil ich denke, es gibt schon sehr, sehr viele Settings, die genutzt worden sind. Und welches Genre stellt euch damit idealerweise vor? Also ich persönlich bin so ein Freund von Indie-Horror-Games. Also es macht mir echt ziemlich viel Spaß und es gibt da auch einige Spiele, die einfach sehr, sehr interessant sind. Also ich hatte ja
vorhin... Da so ein Spiel, es heißt Signalis, ist richtig, richtig gut.
Ja, auch, nein, also ja, aber natürlich, aber nein. Und zwar ist es I'm on Observation Duty, da gibt es 1-5 mittlerweile. Und da bist du derjenige, der hinter der Kamera sitzt, durch die Räume durchspringt und immer versuchen muss herauszufinden, welche Anomalie ist in diesem Raum. Das ist ganz witzig. Aber auch so Titel wie Scrutinized oder Cyber Red finde ich ganz spannend, weil du bist primär in deinem Raum, in deinem Haus, in deinem Zimmer, Motel, keine Ahnung. Und du nutzt deinen PC, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Also entweder du bist ein Hacker und hackst dann eben andere Leute, findest im Darknet Websites und versuchst dich dann da so durchzuarbeiten, um halt deinem, ja, deine Probleme zu lösen in CyberRed zum Beispiel, also XXX CyberRed, XXX war das, glaube ich. Da bist du aus einer Klinik entlassen worden, musst Pillen nehmen gegen deine Angstzustände und hast aber gleichzeitig jemanden, der dir immer wieder einen Hitman auf den Hals hetzt. Und jetzt musst du versuchen, indem du im Darknet surfst, genug Geld zu bekommen, um deine Pillen zu kaufen und gleichzeitig dem Hitman zuvorzukommen, damit er dich halt eben nicht erschießt. Während du halt eben das Problem hast, dass du damit arbeiten musst, dass wenn du Licht anhast, beobachten dich Leute, wenn du Licht aushast, kommen Dämonen. Also es ist ganz wild. Und jetzt erzähle ich zwar über ein Spiel, das ist schon da, aber ich würde mir sowas unheimlich gerne mal wünschen, in der etwas, also nicht in einer Indie-Produktion, wenn du weißt, wie ich meine. Also wirklich mal in so einer etwas... Also es ist schon unheimlich komplex, das Spiel, das muss ich schon sagen. Es ist schon genauso wie Scrutinized, das ist schon echt, ja, es ist komplex in dem, was du machen musst. Aber sowas mal von einer, ja, nicht unbedingt AAA-Firma, aber doch von einer Firma, die da nochmal mehr Storytelling reinbringen kann, die nochmal ein bisschen mehr Tiefe reinbringen kann, die das einfach auf das nächste Level hebt, damit es eben nicht mehr diese kleine Indie-Produktion ist, sondern vielleicht mehr Hand und Fuß bekommt, dass du vielleicht sogar ein Rollenspiel draus machst. Das fände ich geil.
Jetzt okay.
Habe ich damit die Frage beantwortet oder bin ich damit völlig in eine andere Richtung?
Also das Setting hätte ich jetzt verstanden schon so Techno-Horror, Genre-Mischmasch, aber quasi in hochwertiger produziert. Ich weiß nicht, ob es dadurch weniger Nische würde, durch die hochwertigere Produktion, aber man kann sich ja dann mal darüber freuen. Wobei es ja gerne dann auch mal ein bisschen lebt davon, dass es mit den begrenzten Mitteln arbeitet, die es hat und dann mehr der Vorstellung überlässt. Das funktioniert für Horror eigentlich auch ganz gut.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist, glaube ich, doch noch mal so ein bisschen was anderes. Also ich glaube, wenn du da wirklich noch mal die Mittel reinbringen kannst, die halt ein größeres Studio hat, es könnte halt geil werden. Aber, oh, das war mein Mikrofon. also ich denke, es könnte halt auf jeden Fall interessant werden.
Ja, okay, dann komme ich mal aus einer anderen Ecke oder vielleicht auch aus einer bisschen anderen Ecke, wenn ich mir gedacht hätte, was wäre denn so ein Setting, wo ich denke, das gab es noch nicht so richtig als Spiel, dann denke ich lustigerweise an den Anime Mushishi, den ich gar nicht so weit geschaut habe, aber eigentlich immer weiterschauen möchte. Da geht's um einen wandernden, was ist der denn? Ich glaube, der stellt Medizin her. Also einen wandernden Typen, der halt Geister sehen kann und der meistens einfach nur dann so auf Geister trifft, so entweder halt so Seelen oder Naturgeister und ein bisschen so episodische Geschichten mit denen erlebt. Und das ist halt gar nicht jetzt horrormäßig, sondern eine ganze Bandbreite einfach von diesem spiritistischen Gedankenbild vom Shintoismus dadurch. Also, dass ja in allen belebten Dingen irgendwie auch Geister drinne stecken. Und mal etwas in die Richtung, eigentlich in so die Richtung, wie ich mir eh noch mehr wünschen würde, Spiele, dass die mal so eine längere Reise gut abbilden, also nicht einfach nur so ein Hin und Her in so größeren Gebieten. und B, dieses wie so Monsterjagen, aber ohne diesen kämpferischen Aspekt, sondern mehr so als Adventure, also quasi ein Geistersammel-Adventure ohne Action-Part, wo es mehr so sich so auf Story und episodische Geschichten und dann aber auch mit so als Gameplay-Fragment vielleicht so ein bisschen wie Death Stranding, was das Rumgehen ja so zu einem Gameplay gemacht hat, dass es da darum ging, dass du schon so gewisse Rituale oder Zauber hast, die du brauchst, um mit den Geistern zu interagieren, ohne sie jetzt gleich exorzieren zu müssen. Und das würde ich mir vorstellen, das ist doch ein unterrepräsentiertes Setting, das könnte man doch mal machen. Schöne Wälder, nette Geister, interessante Geschichten. Danke. Shut up and take my money.
Ja, aber ich habe gerade ernsthaft überlegt, von wegen so, okay, Geister, die du halt siehst und dann vielleicht auch irgendwie fangen kannst, wenn ich das richtig verstehe. Ich dachte halt.
Also zum Beispiel, wenn die zum Beispiel woanders glücklicher wären oder vielleicht auch einfach nur, dass du sie sehen kannst oder dass du verstehst, was sie dir zeigen wollen oder so, ja.
Ja, ne, ich dachte jetzt instinktiv so an Pokémon, aber dem fehlt ja dieser spirituelle.
Ja und da sollen die Viecher ja nur wieder gegeneinander kämpfen.
Ja, das ist natürlich auch wieder. Nee, schon. Ja, aber so
für bitte nicht wie Pokémon. Ich weiß, ich kann mit Pokémon-Sachen nicht mehr so viel anfangen. Ich mag ja an Persona auch mehr den Schulteil und versuche die Kämpfe auf ein Minimum zu reduzieren.
Ja, also ich denke, es wäre schon interessant, gerade weil es halt auch mal von einer anderen Richtung halt kommt und halt eben nichts mit diesem Mainstream-Pokémon oder Digimon zu tun hat, ne? Ja. So, ja, warum nicht?
Ja, und wenn ihr jetzt da sitzt vor dem Podcast-Abspielgerät und schon schreit, wie kann das denn sein? Warum habt ihr denn nicht an dieses Setting gedacht? Das ist doch so unterrepräsentiert. Schreibt's uns in die Kommentare. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, Piraten könnten auch eine Renaissance vertragen zum Beispiel. Aber genau, mal schauen, was ihr uns da noch so teilt. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt bei diesem Momoka. Wir hoffen, ihr startet gut in die Woche. Ihr bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.